zum Politikunterricht, worin Thomas Brandt mir Nachhilfe erteilt. Wir sind im Leistungskurs. Hallo Thomas.
Hallo.
Und heute geht es um Adam Smith. Ist das der mit der unsichtbaren Hand des Marktes, oder? Oder
so ähnlich? Wir kommen auf diese Textstelle zu. Ja, also okay. Ich habe mich damit ja jetzt beschäftigt. Und erstens, ich lese dir die Textstelle dann vor.
Ja.
Weil die stand nämlich auch in der Sekundärliteratur. Und die gibt's so nicht.
Ja. Die ist auch scheiße, ne? Mann, ey. Ja, jahrzehntelanges FDPler-Bashen und dann gibt's das nicht.
Sagen wir es mal so, wir kommen heute an der Thematik, dass wir uns mit moderner, liberaler Politik auseinandersetzen müssen, nicht ganz vorbei.
Mhm.
Also allein schon, weil wir jetzt über Volkswirtschaft und Politik reden. Und ich weiß, dass du da nicht dran vorbeikommst,
mhm.
Ja, auch wenn wir uns Mühe geben.
Vielleicht halte ich einfach die Fresse, dann sind wir auch schneller fertig und können in die Sonne, also wäre auch nicht schlecht.
Genau. Adam Smith gilt als der Erfinder der modernen Volkswirtschaftslehre so ein bisschen und ich fand das ganz lustig, dass das Buch, also der Sekundärtext dann damit anfing mit, ja gut, das war er jetzt nicht, ja, die Ideen sind jetzt hier als die er hier formuliert, sind auch nicht neu und es ist tatsächlich auch so, dass er sich in dem Buch mit vorherrschenden volkswirtschaftlichen Ideen seiner Zeit auseinandersetzt. Das Buch ist von 1776.
Mhm. Ne?
Also wir reden jetzt hier so grob Gründung Amerikas,
18.
Jahrhundert.
Ist doch, ja.
Ja? 1776 ist sogar schon amerikanische Unabhängigkeit.
Genau.
Und wir reden jetzt halt im Endeffekt immer noch am Ende der Aufklärung im Übergang zur Romantik, die Zeit. Ne? So, aber diese ganze Reduzierung von Adam Smith auf Volkswirtschaft tut ihm Unrecht, weil eigentlich war das auch total klar, das hätte ich jetzt nicht vorher erzählt bekommen müssen. Wir haben hier immer so einen Zusammenfluss zwischen Wirtschaft, Politik und so weiter.
Ja.
Niemand dieser Leute, über die wir jetzt eigentlich die ganze Zeit reden, hat sich hingestellt und gesagt, ja, ich bin Volkswirtschaftler, ja, das ist eine Idee, die ist 200 Jahre älter.
Nationalökonom.
Ja, die nationale Ökonomik kommt dann jetzt irgendwie mit ihm auf. Aber es geht hier immer um die Frage der Politik, der Gesellschaftsgestaltung und so weiter. Also es ist alles immer zusammengerechnet.
Das hat ja dann irgendwann hat das ja, wer war denn das, dieser US-Präsident, der mit Monika Lewinsky, der Typ?
Clinton,
der hat doch irgendwann dann gesagt, it's the economy, stupid.
Ja, er hat ja auch vollkommen recht. Ich meine, wenn du jetzt, ne, wir reden Ende 2023, wenn man sich so anguckt, wie die Diskussionen zum Beispiel in der amerikanischen Politik sind, ja, da geht es dann nur darum, der Präsident ist schlecht, weil uns geht es wirtschaftlich nicht gut, wo ich mir dann auch so immer denke, ja, aber was soll er machen? Soll er jetzt ohrfeigend in jedes Werk fahren?
Naja, Biden versucht ja was. Ne? Biden hat sich ja von dieser Trickle-Down-Idee zumindest in der Öffentlichkeit verabschiedet und versucht jetzt mal mit Trickle-Up, was ja auch mal ein Versuch, also mal gucken. Mal sehen, ob sich
technisch gesehen ist alles das, was er da macht, gar nicht so schlecht.
Ja.
Und es hat auch schon Erfolg. Das Problem ist nur, das kommt halt bei den Leuten nicht an erstmal. Aber das ist so eine andere Frage. Also es ist die wirtschaftliche Seite des Liberalismus betrachten wir hier und es geht natürlich auch um Politik, denn am Ende braucht so ein volkswirtschaftliches System auch irgendwie einen politischen Überbau.
Mhm.
Und wir kommen auch an so ein paar Stellen vorbei. Es gab eine ganz lustige Stelle, wo es auch wirklich dezidiert bei ihm um Politik geht, wo ich dann doch so ein bisschen lachen musste. Ja, weil so kann man das, also er löst das in dem Text, indem er einfach nur Dinge vorstellt und sich einfach stehen lässt und dann uns einfach mit der Erkenntnis, alles ist scheiße, alleine lässt. Was ich ja grundsätzlich erstmal für eine gute Maßnahme als Theoretiker halte. Ja. Wirf das Problem auf, löse es bitte nicht, weil das wäre ja schlimm.
Genau, überlass das den anderen. Kümmere dich um die großen Sachen. Weltfrieden, ihr kümmert euch bitte um die Details.
Ja, genau. Seine grundlegende These ist, dass die natürlichen Bestrebungen der Menschen automatisch zum Ausgleich gebracht werden.
Mhm.
Also es würde diese unsichtbare Hand, aber nicht des Marktes, sondern eine unsichtbare Hand, sie alle auf ein Gemeinwohl ausrichten.
Mhm.
Ja?
Ja, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. So wird das ja gerne polemisiert.
Ja, wobei diese Aussage, so wie du sie jetzt gemacht hast, immer so ein bisschen auf den Egoismus abstellt. Und er sagt, naja, also die grundlegende Idee ist, wenn alle freiheitlich arbeiten, dann haben wir am Ende einfach mehr Wohlstand.
Ja.
durch die Mechaniken der Gesellschaft. Mhm. Und dieses Argument macht er jetzt natürlich in seinem Haupttext, The Wealth of Nations, also der Wohlstand der Nationen im Deutschen, was ganz interessant ist, weil im Englischen ist Wealth auch Reichtum, mhm. aber er versucht dir das Argument zu machen, dass wenn du eine liberale Wirtschaftsordnung hast, die möglichst liberal ist, und wir reden hier eigentlich von der freien Marktwirtschaft, mhm. dann haben wir eigentlich die beste Situation in einer Volkswirtschaft, um auf irgendeine Art das Beste herauszuholen. Und das argumentiert er jetzt in dem Text durch.
Ja.
Er stellt sich damit zum einen gegen Aristoteles, der gesagt hat, wir müssen hier gegen Habsucht vorgehen. Ja, also der muss auch wegerzogen werden. Hm. Ist bei Aristoteles immer so ein bisschen schwierig, ne? So aus einer Gesellschaft mit Sklavenhaltung. Die
aristotelische Tyrannei.
Ja. Na. Und also das ist, das, da sagt er, nee, das muss man nicht, das können die Menschen auch so, ja. Mhm. Ja, also sprich, seine Theorie ist, die Egoismen des Einzelnen führen schon dazu, dass der Eigennutz ausgeglichen wird. Mhm. Und im Zweiten stellt er sich auch gegen Hobbes, der halt sagt, alle sind einfach nur Egoisten, ja, auf irgendeine Art, wobei wir auch bei Hobbes gesehen haben, dass das ein bisschen komplizierter ist. Und Adam Smith sagt hier, nein, es gibt in Menschen ein eingebautes Mitgefühl.
Ja.
Würde ich jetzt sagen, sind alles steile Thesen, aber das sind seine Annahmen. Also seine Annahmen sind, wir haben natürliche Gefühle, die in einem Mitgefühl mit anderen wurzeln und wir haben gleichzeitig Bestrebungen, im Endeffekt unsere Interessen zu erfüllen. Und diese zwei Sachen im Zusammenspiel führen jetzt dazu, dass wir eigentlich jenseits einer freien Volkswirtschaft nichts braucht. Mhm. So, es gibt in der Literatur oder gab es das sogenannte Adam Smith-Problem, dass er Werke hatte, die im Gegensatz zu Wohlstand der Nationen standen, weil er da halt sehr stark auf dieses Mitgefühl abgestellt hat und der Wohlstand der Nationen wurde immer einseitig als ein Lob des Egoismus gelesen. Mhm. Ja? Mhm. Und dann sagt er halt auch dieser Text so, naja, das Problem ist dann, wenn man das alles zusammenliest, dann macht es schon Sinn, ja, mit dem freundlichen Hinweis, liebe Leute, bitte, ne, also das, wir hatten das bei Machiavelli, man sollte vielleicht das ganze Werk sich mal angucken, mhm. ja, und wir hatten das auch irgendwie so ein bisschen bei Rousseau und so, das ist ja auch der Fall, ja, und dann ändert sich so ein bisschen die Blickweise. So, weil er hat nämlich Smith selber hat staatsphilosophische Vorlesungen gehalten und da schon gesagt, der Staat hat die Aufgabe der Gestaltung und der Durchsetzung des Rechts und die Wohlfahrt der Bürger.
Ja.
Das heißt also, der Staat hat die Aufgabe, VWL zu machen. Mhm. Ja, sondern das gehört zusammen. Das ist schön, ich habe hier in meinen Notizen da irgendwie stehen, hallo FDP, ja.
Ja, das ist ja. Ne, auf denen brauchen wir auch, eigentlich braucht man auf denen auch gar nicht mehr rumzuhacken, nee. Weil das ist einfach eine Klientelpartei, die marktunfreundlich und unternehmensfreundlich ist. Das so, und damit ist diese Partei eigentlich ja. hinreichend, wenn nicht sogar umfassend beschrieben und ja.
Ja, also aus einer staatlichen Perspektive ist es.
Man lenkt sich immer viel zu sehr damit ab, fällt mir ja selber, ich mach's ja auch gerne, ich hack ja auch gerne auf den rum, aber man lenkt sich eigentlich immer viel zu sehr von den wirklich wichtigen Dingen ab, indem man Gedanken und Energie an die FDP verschwendet, weil das ist halt, das ist, ja.
So, und er hat jetzt dieses Buch und in diesem Buch stellt er sein System der politischen Ökonomie vor und grenzt es auch ab gegen die anderen vorherrschenden politischen Ökonomien, nämlich den Merkantilismus und die Physiokraten. Ich habe etwas gelernt.
Physiokraten, die kenne ich auch nicht. Merkantilismus kenne ich. Das ist möglichst positive Handelsbilanz. Also das, was Deutschland heimlich seit vielen Jahrzehnten versucht, beziehungsweise auch macht. Möglichst viel exportieren, möglichst wenig importieren.
Ja. Kommt unheimlich schlecht bei Adam Smith weg.
Kommt unheimlich schlecht bei allen weg, außer bei, ja, wahrscheinlich mehr oder minder allen Deutschen.
Nee. Also guck mal, jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir eine positive Außenhandelsbilanz haben, was habe ich jetzt davon als Staatsdiener?
Ja, okay, du als Staatsdiener, ja gut, aber das ist ja, ihr zählt ja nicht.
Ah, genau. Dann muss ich ja dann, ich weiß, brauche ich aber nicht zur Arbeit zu gehen.
Nein, aber es ist ja wenn ich quer durch alle politischen Lager, ist es ja immer ein positiv konnotiert gewesen, dass wir Exportweltmeister wären und sowas. Und das ist das ja im Grunde. Also,
Wir reden dann an der Stelle mal an seiner Kritik über Merkantilismus, weil das ist wirklich vernichtend eigentlich.
Ja. Oder wir reden einfach in 10 Jahren nochmal, wenn wir Importweltmeister sind.
In 10 Jahren, warte, das ist 2033. Da sind die großen Wellen weg. Ja, da importieren wir hauptsächlich Menschen, die pflegen.
Ja, wenn wir Glück haben. Dann tun wir das. Wenn wir kein Glück haben, dann bleiben wir einfach so, wie wir sind und konsumieren nur noch, weil wir einfach zu alt sind. Alternde Gesellschaften konsumieren nur noch.
Ja, das Problem ist ja, dass dann die Hälfte der Gesellschaft nicht konsumiert. Also,
nur doch auf eine Art. Ne?
Ja,
also
ja,
wir produzieren gut. Nicht mehr. Also wir werden unproduktiv als,
so
als
Eichenkisten.
Wir schweifen wieder ab. Komm.
Ja,
das ist
schon so eine Frage. Ja. So,
aber was war Merkantilismus und das andere war?
Physiokraten.
Physiokraten.
Ich habe es nachgeschaut, ich erkläre es dir nachher.
Okay.
So, fangen wir vorne an. Für Adam Smith ist Arbeit die Quelle des Volkswohlstands. Wir sind jetzt hier also in der Logik von John Locke, der auch irgendwie sagt, ja, wenn du, Arbeit ist die Grundlage. So, das heißt also, Arbeitsproduktivität erhöhen ist gut, weil das erhöht die Volkswirtschaft. Eine Volkswirtschaft wächst nur, wenn Menschen produktiver sind. Mhm. So, eine der Grundlagen ist dann auch schon zu seiner Zeit die Arbeitsteilung. Und das ist ganz interessant, Arbeitsteilung führt aus seiner Sicht eher zur Spezialisierung und zu den Unterschieden zwischen den Menschen. Mhm. So würden wir das heute auch sehen. Es gibt eine klassische Sicht, das ist Platon. Platon würde sagen, die Arbeitsteilung entsteht, weil Menschen unterschiedliche Seelen haben. Das ist Käse. Ja.
Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass der Busfahrer seinen eigenen Bus nicht bauen kann.
Ja, und ich meine, im 18. Jahrhundert sieht man das dann halt schon, dass die Arbeitsteilung anfängt, gerade in den Städten und so.
Ja.
So, und das der zentrale Punkt, wie im Endeffekt dann die Arbeit dafür sorgt und diese Arbeitsteilung dafür sorgt, dass wir Wohlstand haben, ist Tausch auf irgendeine Art. Das heißt, wir haben Markt.
Mhm.
Ne? Also Menschen neigen zum Tausch und sie haben eigene Interessen. Ja, und das heißt aber auch, dass wenn ich ein Interesse habe und ich habe eine Neigung zum Tausch, richte ich mich an den Interessen der anderen aus.
Ja.
Weil ansonsten habe ich nichts zum Tauschen.
Markt halt. Marketing ist noch nicht erfunden worden.
Und das ist erstens sehr effizient und es befreit Menschen aus der Abhängigkeit zum Beispiel von Feudalherren.
Mhm.
Ja, weil sie für sich selber arbeiten können.
Ich kriege nichts mehr zugewiesen, sondern ich besorge es mir sozusagen.
Ja, eine der interessanten Sachen im feudalen Mittelalter war, dass die Parzellierung der Bauernhöfe so war, dass du eigentlich nur überleben konntest, aber nicht weitergehen konntest. Es gibt so einen Klassiker, das mache ich in der Schule, wenn wir Soziologie machen, frage ich dann immer, wie groß war eine mittelalterliche Familie?
Interessante Frage, keine Ahnung. 12.
Was?
Weiß ich nicht.
12? Nein, 4.
4?
Ja, genau, weil du konntest nämlich auf dem Land maximal 2 Kinder ernähren. Und eins davon hast du dann schnell weggeheiratet,
oder ins Kloster gegeben,
Oder ins Kloster, oder ähnliches. Mhm. 12 Kinder ist Industrialisierung.
Okay.
Wo Arbeitskraft keine Arbeitsmarktregulierung hatte. Also, ne, die große Geschichte des Arbeitskampfs im 20. und späten 19. Jahrhunderts ist eigentlich, dass man in eine Situation gekommen ist, wo man gesagt hat, die Produktionsmittel haben, können nicht einseitig alle anderen ausbeuten.
Mhm.
Ja? Und das ist dann ganz interessant, wenn man hier über Adam Smith schaut, weil im Endeffekt sind diese ganzen Logiken hier schon angelegt. Also eine sehr lustige Sache bei Smith ist, die Sozialisten haben den genauso gelesen und beziehen sich auf ihn wie die modernen Liberalen.
Ja, Arbeit schafft Wert ist Marx. Ne?
Also,
woher wusste Smith von Marx? Das ist doch mal die Frage. Kannten die sich etwa? Okay, ich höre jetzt auf.
Das
ist wie in der Schule. Du guckst einfach. Hm? Guckst einfach, bis der Schwachkopf sich auspalavert hat und dann kann man weitermachen.
Blickgefühl. Die Steigerung der Produktivität geht nach der Größe des Marktes. Hier hilft dann, Geld zu haben, weil Geld automatische Markterhöhung ist. Mhm. Dadurch, dass du ein universelles Tauschmittel hast, je mehr Markt ich habe, desto größer kann ich im Endeffekt Arbeitsproduktivität haben, weil ich mehr tauschen kann. Er macht dann eine komplette Analyse von Tausch, wo er den Mehrwert erklärt, wo er zum Beispiel sagt, der Tauschwert eines Produktes oder eines Gutes ist unterschiedlich als sein Arbeitswert. Ja. Und in zumindest im Wohlstand der Nationen, in anderen Büchern kümmert er sich auch um den Arbeitswert, geht es nur um den Tauschwert. Und der Wertmaßstab für ein Gut ist die Arbeit, die der Mensch aufwenden muss, um es zu beschaffen. Ist erstmal irgendwie logisch.
Mhm.
Finden wir auch bei John Locke, der ja sagt, im Endeffekt Eigentum erwirbst du danach, dass du Gottes Schöpfung mit deiner Arbeit zusammenfügst. Ja? So, hier gibt es noch keine Arbeitswertlehre oder so, das ist dann Marx und deswegen können die alle aus dem 19. Jahrhundert dann so zurück auf ihn verweisen, weil er gesagt hat, ja, das ist so. Ja, und der Rest so, ja, das ist so. Und dann kommt halt jeder an und sagt, das bedeutet aber unterschiedliche Dinge.
Mhm.
Der Preis entsteht dann im Endeffekt aus dem Arbeitslohn und noch zwei anderen Bedingungen. Ja? Also wir haben einen Tauschwert, aber der Preis ist ja ein bisschen, ist ja noch was anderes als der Tauschwert.
Ja.
Und der Preis entsteht dadurch, dass wir den Arbeitslohn haben, der in die Arbeit geflossen ist.
Mhm.
Ich glaube, sein Beispiel ist dann irgendwie Stecknadelherstellung, aber du kannst das halt auch mit jeder Art von Handwerk.
Ja, Nadelherstellung war eine der ganz, ganz frühen Industrien.
Ja. Und du kannst im Endeffekt, hast die Arbeit, die der Mensch aufwenden muss, plus den Gewinn, den der Kapitalist da drauf rechnet, ne? Plus die Grundrente. Moment,
hat Smith schon den Kapitalisten erkannt? Also den Produktionsmittelbesitzer letztlich? Okay,
ja.
Okay.
Die drei Gruppen tauchen nachher auf, als wenn es um die Politik geht. Also ihm war schon klar, dass es, also für ihn gibt es Arbeiter, für ihn gibt es Leute, die Produktionsmittel auf irgendeine Art haben, die auch anstellen. Und das kannst du auch im ganz Kleinen sehen, selbst wenn du da in eine mittelalterliche Stadt, also vor 1800 noch, ja, wenn du da in so eine Stadt guckst. Aber es gab ja zur Zeit von Adam Smith schon Manufakturen und solche Sachen.
Ja.
Ne? So, dann hattest du dort einen Arbeiter, der hat sowas, was ich im Mais und Porzellan hergestellt. Ne? Dann hatte der seinen Arbeitslohn, dann ging dann Gewinn drauf und dann ging die Grundrente drauf für den Grund, auf dem die Fabrik steht und so weiter und so fort. Ja.
Das hat er getrennt, weil heutzutage ist das ist ja im Grunde Kapital.
Ja, aber es sind ja unterschiedliche Kapitalseigner im Zweifel.
Okay, ja, stimmt. Ja.
Ja. Ja. Also, du kannst ja jetzt theoretisch, weiß ich nicht.
Ich kann das Land, auf dem meine Fabrik steht, auch gepachtet haben von der Kommune beispielsweise.
Genau,
von der
oder Kirche das Land oder vermieten und so.
Ja, genau.
Ne? Und dann hast du, das ist ganz interessant, also sein Argument ist schon, am Ende hängt alles von Arbeit ab, weil die Grundrente hängt von der Arbeit ab, die auf dem Grund verübt werden kann. So. Und der natürliche Preis ist also der durchschnittliche Grundrente, durchschnittlicher Gewinn, durchschnittlicher Arbeitslohn.
Aha.
So, und der ist eigentlich volkswirtschaftlich optimal. Da sind wir bei so Sachen, die hoffentlich alle jungen Menschen auch heute noch in der Schule lernen, nämlich dem sogenannten Gleichgewichtspreis. Also im Endeffekt ist das hier diese Theorie und das ist diese Idee dahinter und das ist auch vollkommen klar. Also wir haben einen optimalen Markt. Ein optimaler Markt ist, wo sich Angebot und Nachfrage auf Augenhöhe gegenüberstehen. Und ja, das wird noch Thema.
Das gibt es nicht. Das ist das Problem. Also auf Augenhöhe gegenüberstehen beinhaltet, dass alle Marktteilnehmer stets gleichzeitig über alle Informationen verfügen und das haben wir nicht. Darum sind die Märkte nicht vollständig. Kein Markt ist das.
Ja, das ist ein Problem. Das ist aber eher ein modernes Problem.
Ja, klar. Aber das klar, wenn es natürlich in kleineren Populationen, in so spätmittelalterlichen, weiß ich nicht, Zünften, Tralala oder Märkten ist, da ist es ein bisschen einfacher, als wenn der Markt halt groß ist, mithin global ist. Oder wenn es der Arbeitsmarkt ist, der deshalb kein Markt ist. Auch wenn er immer so genannt wird.
Ja, Lebensmittel ist auch kein Markt. Kommen wir gleich drauf.
Okay.
Also, ne, klassischer Gleichgewichtspreis. Du hast eine freie Nachfrage, ein freies Angebot und dann trifft sich das. So, die Bedingung hierfür ist vollkommene Gewerbefreiheit. Wir haben ja schon angefangen, darüber zu reden. Die Anbieter sind frei, ihre Gewerbstätigkeit frei zu wählen. Und die Nachfragenden sind frei, die Angebote anzunehmen.
Ja.
Damit fallen ganz viele Sachen eigentlich schon raus. Lebensmittel zum Beispiel. Ich bin nämlich nicht frei, ein Angebot für Butter abzulehnen. Auf eine gewisse Art. Jetzt kann man natürlich hinkommen und sagen, ja, das Angebot ist ja so riesig. Ja, aber am Ende des Tages muss ich was essen.
Ja,
ich kann mir nur aussuchen, mit was ich mich unglücklich mache.
Klar, wenn du das Modell sehr stark reduzierst, sodass es nur eins Butter gibt, also es gibt Butter, Es gibt nicht Butter von A, Butter von B, Butter von C und Butter aus der nächsten Stadt, aus dem Ausland oder weiß der Geier genau. was. Also ja, stimmt schon. Ja.
Am Ende brauchst du eins Lebensmittel.
Ja, richtig.
Ja, du brauchst eins Nahrung. Was es ist, ne? Man kann sich dann immer hinstellen, das ist, besseres Beispiel ist eigentlich Benzin.
Ja. Auf eine Art, ja. Ja, wobei ja. auch, ja.
Also du möchtest mobil sein auf irgendeine Art, ne? Jetzt im Auto, ja, ne?
Brauchst du Kraftstoff. Kann jetzt, mittlerweile kann man Kraftstoff, interessanterweise, also das ist ja dann auch, ne, was wir ja da gerade haben, eins Lebensmittel, also eins Nahrung, das du brauchst. Du kannst es dann irgendwann substituieren, wenn der Markt sich vergrößert und wenn Innovation stattfindet, wo du dann wieder dein Produktivitätswachstum hast. Weil jetzt, heute kann ich Kraftstoff, also Benzin substituieren und zwar vergleichsweise einfach.
Ja.
Und das rüttelt den Markt durch. Das macht das Ganze, ja. Aber wir sind viel zu modellhaft.
Ja, aber da entsteht halt auch ein Markt. Also ich kann jetzt auf einmal mich entscheiden. Also, und das ist tatsächlich gerade bei mir auch immer mal so ein Thema. Mhm. Ja, mein Auto ist alt genug, dass ich schon die Überlegung habe, also die Überlegung, was der Ersatz wird, ist in der Moderne jetzt ganz einfach, ja, Verbrenner wird es nicht mehr, ja, Punkt. Das ist einfach sachlogisch aus meiner Sicht. Ja, also, und dann ist aber die Frage natürlich, wann machst du den Cut-off-Punkt? Ne? Ja. Wann ist es für dich wirtschaftlich? Und allein diese Diskussion zu haben, ja, investiere ich jetzt in ein neues Fahrzeug, weil ich dann langfristig mehr im Sprit spare, das ist eine Option, die hatten wir vor 20 Jahren eigentlich noch nicht.
Ja.
Ne? So. Und dementsprechend ist es halt dann auch eigentlich kein Markt nach seiner Sicht, ne? Sondern ich bin frei, die Angebote anzunehmen. Also schränkt es eigentlich Märkte doch schon so ein bisschen ein. Und Adam Smith redet hier auch von drei Störungen, die es gibt für so die freie Marktwirtschaft. Das erste ist, da haben wir schon drüber geredet, Marktlücken ja, und Produktionsgeheimnisse.
Ja.
Da sagt er aber, das ist eigentlich nicht so ein Problem, weil das musst du halt geheim halten und mal gucken, wie lange es geheim bleibt. Ja? So. Das nächste ist ein Monopol durch natürliche Gegebenheiten. Also was weiß ich? Ich habe eine besonders fruchtbare Apfelwiese.
Ja.
Ja, ich bin der Einzige, ich habe
unter meinem die Herrschaft. Unter meinem Grundstück ist Öl.
Ja, sowas. Genau. Ja. Da ist eine Antwort ganz einfach. Ja, das kann man ausgleichen und man sollte es ausgleichen. Also, ne? Es geht ja darum, einen freien Markt zu gestalten. Wenn der jetzt dadurch verzerrt wird, dass nur du das Öl hast, ja, dann wirst du besteuert.
Sieht man ja auch sehr schön, wie das funktioniert. Also diese Ölmonopole bzw. Kartelle, die es da so gibt und wie die gelegentlich dann mal aufgebrochen werden. So dass ja dann die OPEC die Preise kontrolliert über die Regelung des Angebots und auf einmal gehen die Amis hin und fracken sich das Land leer und die OPEC ist überhaupt nicht mehr in der Lage, die Preise zu diktieren. Und so ist es eine ganz interessante, ja.
Ja. Ja, und das ist jetzt auf internationalem Level, aber ja. Du kannst das halt auf nationalem Level, kannst du als Staat auch einfach hingehen und sagen, das ist ja schön,
dass du Öl
dass
hast.
Du hier einen Vorteil, genau. Ja. Es ist ja schön, dass du hier Öl hast. Wir führen jetzt mal Teile des Öls der Gemeinschaft zu. Über Steuern. Das ist vollkommen okay. So, und der letzte Störung sind staatliche Subventionen und Eingriffe in die Politik. Und da ist seine Meinung, das ist das eigentliche Problem.
Das ist es ja auch.
Ja, ist es ja auch, ne? Also,
das ist damals wie heute. Das ist es ja auch. Ja.
So.
Und wir reden immer noch davon, dass der Markt funktionieren soll. Ne? Und je mehr ich subventioniere und eingreife, desto weniger funktioniert er halt.
Ja, also er ist ein absoluter Optimist, dass er glaubt, dass auf einem freien Markt da keine Unwegsamkeiten entstehen. Ne? Die Diskussionen, wie sehr das stimmt, haben wir dann hinten raus eben bei solchen Leuten wie Marx und so weiter.
Die haben wir bis heute, die Diskussion, genau. Inwieweit das stimmt. Also das Problem der Ökonomik ist ja, dass du kannst ja praktisch keine Experimente machen. Du kannst immer nur hinterher gucken, was ist da passiert, was können wir daraus lernen. Aber du kannst ja schlecht hingehen und sagen, so, wir machen jetzt ein nationalökonomisches Experiment. Das kannst du machen, wenn der Erdogan heißt. Der hat das gemacht die letzten Jahrzehnte.
Ja, das ist doch vollkommen in Ordnung. Also geht es dann in die Hose anscheinend gegangen. Doch.
Ja, aber es ist in die Hose gegangen. Ja. Aber er hat es gemacht, aber nicht, weil er gesagt hat, ich experimentiere jetzt mal. Also ich habe hier einen mehr oder weniger störvariablen freien Versuchsaufbau, sondern der hat halt durch seine komische Zentralbankpolitik im Grunde bestätigt, was Zentralbanker immer nur angenommen haben, nämlich dass hohe Zinsen inflationsdämpfend wirken. Also hat er halt bewiesen, weil er es genau andersrum gemacht hat und damit die Inflation wegkatapultiert, also hochkatapultiert.
Ja, jetzt müssen wir vorsichtig sein, ne? Falsifizierung von Hypothesen sagt nur, dass die Hypothese falsch ist. Aber ich finde es schön, dass er bei Falsifizierung mitmacht.
Nett, danke. Danke, ja. Erdo. Danke, Horst.
Ja, nee, also sein Argument ist, staatliche Subventionen und Eingriffe in den Markt sollten nicht stattfinden, weil seiner Meinung nach, und wir haben hier es schon mit einem relativ positiven, liberalen Menschenbild zu tun, seiner Meinung nach ist, ja, es gibt ein einfaches System der natürlichen Freiheit, ja, und das funktioniert am besten, wenn wir da nicht reingrätschen, weil dann werden die Leute automatisch den Wohlstand selber schaffen.
Ja.
Der Witz ist, hat halt auch nie jemand getestet.
Ja. Na, aber also, das Interessante daran ist, dass du aus einer, ich sag mal, aus einer Tabula Rasa heraus dir anschauen kannst, wo es funktioniert und wo es nicht funktioniert. Und da, wo es nicht funktioniert, kannst du anfangen, gegenzusteuern. Es andersrum zu machen, dann kämst du ja schon aus einer Regulierung heraus. Und würdest möglicherweise gar nicht sehen, was denn jetzt das Problem ist.
Ja.
Also das ist ja eigentlich ist das ja interessant. Eigentlich wäre das ja ein schönes Experiment zu sagen, so, wir machen jetzt alle mal, was sie wollen. Und dann gucken wir in einem halben Jahr mal oder in einem Jahr mal, wer hat gewonnen, wer hat verloren, warum hat er gewonnen, warum hat er verloren. Ne? Gleichzeitig die Aufgabe des Staates ist, die Wohlfahrt zu erhöhen insgesamt. Und dann kannst du halt gucken, was hätten wir tun müssen, um insgesamt die Wohlfahrt zu erhöhen, dass nicht nur einige wenige jetzt in dem Fall reich geworden sind oder sowas. Und dann kannst du sagen, okay, Steuern.
Ja.
Ja, also das, daraus lässt sich viel besser, in meiner Mutmaßung jetzt zumindest, aus so einer Tabula Rasa, also einem wirklich komplett freien Markt, lässt sich wesentlich besser ableiten, wie du möglichst sinnvoll und möglichst ja, minimalinvasiv in diesen Markt eingreifen kannst, was du musst als Staat, als wenn du aus so einer Welt kommst, die wir jetzt haben. Also eine hochregulierte Welt, eine hochregulierte Gesellschaft, eine hochregulative Ökonomie, Politik mit extrem vielen Eingriffen. Du weißt halt nicht, was musst du wegnehmen? Was schaltest du idealerweise ab? Was hat das für Folgen und so? Ist ja. Und da kann man dann doch wieder die FDP bashen, weil diese Vögel, die glauben ja wirklich, dass wenn man jetzt wenn man den Staat jetzt auf einen Minimalstaat zurückführen würde, dann würde das, was Adam Smith damals gesagt hat, sich automatisch einstellen und allen würde es besser gehen, was natürlich Quatsch ist, weil die Startvoraussetzungen komplett anders sind.
Der Moment, aber du musst jetzt auch aufpassen. Der Begriff Minimalstaat ist ein moderner, liberaler Begriff und der heißt ja eigentlich was anderes. Der Begriff Minimalstaat heißt ja eigentlich auch, dass es im Endeffekt keinen Sozialstaat gibt. Ne? Also das ist, man muss ein bisschen aufpassen. Mhm. Wenn du bei Rawls guckst, der sagt halt, es gibt schon ein soziales Netz. Ja? Also wir werden irgendwann noch über Rawls reden. Und
da brauchen wir noch ein bisschen, der war in den 1960er Jahren. Ne?
Ja, okay. Das ist ja eine ganz interessante Sache hier, dass wenn man dann auch diese, eigentlich ist das nicht liberal, sondern das ist alles libertär. Ja,
ja.
Die grundlegende Idee zu sagen, wir brauchen überhaupt keine staatlichen Eingriffe, das ist ja das, was immer mit Minimalstaat dann verstanden wird. Ja, also es geht im Endeffekt, haben wir nur Polizei und Bildung oder so, ja. Und Polizei bitte auch nicht so viel. Das ist ja eine ganz andere Vorstellung, als zu sagen, wir machen erstmal keine Wirtschaftspolitik, ja, lassen wirklich den Markt einfach mal so frei dahin gehen, aber Adam Smith sagt das auch in seinem Buch. Ja, Moment mal, es gibt Staatsaufgaben, es gibt Bildung und so weiter. Es gibt sogenannte unproduktive Arbeit. Und diese unproduktive Arbeit existiert aber auch. Es ist aber für die Volkswirtschaft wichtig, dass die produktive Arbeit, also diejenige, die den Volkswohlstand schafft, groß genug ist, um diese unproduktive Arbeit zu bezahlen, weil die ist ja auch wichtig. Und da schließt seine Logik, die er in dem ganzen Buch hat, übrigens absolut rein, weil er nämlich dann sagt, naja, Moment mal, wir haben ja alle Interessen. Mhm. Auch der Kapitalist hat ein Interesse an gut ausgebildeten Arbeitern. Das Problem ist, den gut ausgebildeten Arbeiter, den bildet er nicht selber aus, weil wir haben Arbeitsteilung.
Ja.
Ne? Dementsprechend muss es irgendjemanden geben, der da als Dienstleister auftritt, also ist das eine Aufgabe der Gemeinschaft. Der Staat hat die Aufgabe, Probleme zu lösen, die die Gemeinschaft, also die der Einzelne in der Gemeinschaft nicht lösen kann.
Mhm. Aber sie löst ja, am Markt löst sie ja nicht der Einzelne, sondern alle gleichzeitig.
Ja, aber es gibt keinen Bildungsmarkt. Und da gibt es auch einen guten Grund für, weil das kein Markt ist. Weil das ist wie Benzin, nur dass du dir nicht aussuchen kannst, ob du ein Auto hast.
Mhm.
Ja, also die Idee, das irgendwie Wirtschaft auf einem Markt abzubilden, ist komplett bescheuert.
Bildung auf dem Markt abzubilden, meinst du?
Ja, ne, also das ist übrigens auch aus einer wirtschaftlichen Sicht komplett bescheuert. Weil das bedeutet nämlich, dass ich als derjenige, der wirtschaftet, keinerlei Planungssicherheit mehr habe.
Mhm.
Ja, also was ist denn die Aufgabe, also wir schreiben jetzt hier doch ab, aber was ist die Aufgabe des Bildungssystems? Also die Aufgabe des Bildungssystems ist es, auch wenn ich dann immer von ganz vielen Seiten zu hören bekomme, dass das ja total schlimm sei, ist es unter anderem, verbindliche Zertifikate herzustellen, die unabhängig sind von irgendwelchen Dritten. Abiture im Endeffekt. Ja, ja, wir geben also Zertifikate aus, die eine bestimmte Menge an Grundsatzbildung auf irgendeine Art nachweisen. So, und dann wird immer gesagt, ja, Selektion in Deutschland ist ja alles so schlimm und bla 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 bla. Und es geht hier nur darum, dass die Leute die Zettel bekommen. Und meine Gegenfrage an der Stelle ist dann, ja, okay, wer soll die Zettel dann ausgeben?
Gibt's eine,
wie würden da Leute einfallen?
Zertifizierungsstelle, die wiederum ihre Reputation an einem Markt, auf einem, ja, ich weiß. Ja, aber okay. Ich habe eine Antwort gehabt.
Du hast die Antwort gehabt, dass wir noch mindestens zwei sinnlose Organisationen dazwischen tun, die dann hinten auf den Staat zeigen, oder? Das war deine Antwort? Damit wir noch so ein paar Horste irgendwie in Bullshit-Jobs tun können?
Nee, wir würden da einfach ein paar, das würden noch nie, wir hätten dann so Zertifizierungsinstitutionen, gibt's ja tatsächlich, zum Beispiel diese Firmen, die Spendensammler zertifizieren und gucken, sind die seriös, sind die unseriös. Und diese Institutionen wiederum müssten auf ihrem Markt gegeneinander konkurrieren. Und bis wir dann wissen, welche von diesen Institutionen die beste ist, haben wir zwei Generationen die Bildung versaut.
Du bist aber ein Optimist.
Okay, drei Generationen.
Also, ne, das ist halt Quatsch. Also es gibt halt einfach staatliche Aufgaben, und das sagt auch Adam Smith, die wir bezahlen müssen und die auch ihren inhärenten Sinn haben. Weil ohne die Wirtschaft auch nicht stattfindet. Das ist ja dann der große Witz. Ja, also wenn wir jetzt das Bildungssystem schleifen, ja, das ist ja toll. Wer macht dann die Jobs?
Welche?
Egal welche. Also jetzt in den nächsten 20 Jahren Pflege.
Ja. Okay, lass uns zurück zu Adam Smith kommen, bitte. Das wird immer schlimmer hier.
Das ist vollkommen in Ordnung, vor allen Dingen, weil
in 20 Jahren betrifft mich das. Ich möchte da jetzt bitte nicht drüber nachdenken müssen.
Ach Holger. Da wird's dann noch schöne Sachen geben. Du wirst es noch sehen. Das wird so richtig schön zynisch alles.
Ja, ja, absolut.
Wir haben noch nichts erlebt, ja. So, das arme Publikum. Also, gehen wir weiter. Seine These ist, also die erste These ist Arbeit, das Wichtige, und das zweite ist, wir brauchen möglichst wenig Beschränkung, wenn wir echte Märkte haben.
Mhm.
Ja, das ist so ein bisschen, da ist so eine Randbedingung drin, ja, was ein echter Markt ist. So, er hat aber auch noch die zweite Sache, nämlich, dass ein Wirtschaftswachstum auch den Arbeitern zugutekommt. Da würden wir jetzt aus der Moderne sagen, steile These.
Ja.
Die Argumentation ist aber tatsächlich im Endeffekt so, wie ich das auch mal im Wirtschaftsunterricht gelernt habe, und das ist vollkommen okay. Denn er sagt, wenn die Volkswirtschaft wächst, haben wir mehr Nachfrage an Gütern und damit haben wir Nachfrage nach Arbeit. Das heißt, die Löhne steigen und die Gewinne sind niedriger. In Klammern, außer den Arbeitern fällt der Staat in den Rücken.
Ja.
So. Wenn die Volkswirtschaft stagniert, kommen alle irgendwie aus.
Ja.
Schrumpft die Volkswirtschaft, haben wir niedrige Löhne und hohe Gewinne und Grundrenten, relativ gesehen.
Mhm.
Und das ist eigentlich das Schlechteste. Deswegen haben Arbeiter das größte Interesse daran, dass die Wirtschaft die ganze Zeit steigt. Ja, dass die Volkswirtschaft wächst.
Ja, ja. Das dreht natürlich, also das ist, also mein Problem ist da, das dreht so ein bisschen Ursache und Wirkung um, ne? Und das ist ja auch das, was im modernen politischen Geschäft immer wieder erzählt wird. Da heißt es, wir brauchen Wirtschaftswachstum, weil nur das schafft Arbeitsplätze. Ich glaube, es ist genau andersrum.
Nee, er setzt es eigentlich in direktem Zusammenhang.
Mhm.
Naja, du musst ja irgendwo die, also du musst ja irgendwo die Kaufkraft herkriegen.
Ja, ja, klar. Nein, aber das Problem ist, also Wachstum, ne, ist ein Effekt und nicht ein Auslöser von irgendwas. Und wir verhandeln das aber immer so, als wäre das ein Auslöser, als könnten wir, müssten wir nur Wachstum herstellen und dann würde auf magische Weise, hätten wir mehr Arbeitskräfte. Das glaube ich nicht. Ich glaube, Wachstum ist ein Effekt davon, dass wir wirtschaften.
Das würde ich Adam Smith aber tatsächlich unterstellen, dass er das implizit so sieht. Weil okay. Was ist seine Grundannahme? Dass wir alle Interessen haben,
ja,
die wir verwirklichen wollen.
Und aus denen heraus entsteht Wachstum.
Das, genau.
Das heißt, kein Wachstum zu haben, ist ein Hinweis darauf, dass wir in der Verwirklichung unserer Interessen auf irgendeine Weise behindert werden.
Im Endeffekt, ja.
Wie du ja gesagt hast, außer der Staat fällt den Arbeitern in den Rücken, was er sehr gut kann. Hallo Gerhard Schröder.
Wir haben aber diese drei Gruppen, ja. Also die Grundeigentümer und die Arbeiter stehen hier eigentlich den Kapitalisten gegenüber. Weil die Grundeigentümer und die Arbeiter haben ein Interesse an einer wachsenden Volkswirtschaft. Die Arbeiter haben wir jetzt schon gesagt, einfach weil, ne, wenn es mehr Angebot an Arbeit gibt, mehr Nachfrage an Arbeit, können sie einen höheren Preis für ihre Arbeit verlangen.
Mhm.
Die Grundeigentümer sind darüber auch total happy, weil das bedeutet natürlich, dass sie erstens mehr auf ihrem Grund stattfindet und je mehr auf ihrem Grund stattfindet, desto höher ist die Rente. Ne? Also desto höher ist die Miete. So, die Kapitalisten wollen aber eigentlich eine schrumpfende Volkswirtschaft, weil dann sinkt ja der Preis der Arbeit und die Gewinne steigen.
Hm.
So, und das heißt, die stehen sich gegenüber. Und er macht jetzt in dem Kapitel tatsächlich auch mal die Frage auf, wer übernimmt denn jetzt die politische Führung von den drei Gruppen? Und das ist für die Götter, ja. Weil okay. es stellt halt die Realität ernsthaft, ne, das ist aus dem 18. Jahrhundert, es stellt die Realität zu 100% dar. Und ich kann dir jetzt schon verraten, es wird keine Lösung angeboten, sondern er schreibt das da einfach rein und lässt uns dann damit allein.
Ja. Ja. Ich höre.
Also die Arbeiter wären eigentlich ideal.
Ja.
Ja. Das Problem ist nur, die haben weder die Bildung noch die Zeit dafür, weil die müssen ja arbeiten.
Okay. Pech gehabt.
Die Grundeigentümer wären noch idealer, weil die hätten ja die Zeit und wollen auch eine wachsende Volkswirtschaft. Mhm. Das Problem ist nur, die sind halt alles, ja, Rentiers, also Leute, die einfach nur von Miete leben. Das heißt, sie sind träge.
Genau. Die scheißen drauf. Wenn die Miete hoch genug ist, scheißen sie drauf. Ja.
Ja. Ja. Aber laut Adam Smith haben sie auch am wenigsten des erbärmlichen Monopoldenkens der Kapitalisten. Ja. Weil, brauchst ja, wenn dir halb Berlin gehört, muss, oder wenn dir fünf Häuser gehören, ist dir doch scheißegal, was mit dem Rest ist. Das ist eine ganz valide Meinung.
Das stimmt. Ja. Aber die Realität ist dann ja doch oft ein bisschen anders, weil die Gier dann irgendwann sich einklingt.
Ja, interessant ist, wenn du Grundeigentum als Kapitalismus verfolgst.
Ja. Ja. Ja, okay, ja, stimmt. Ja. Ausgehebelt. Ja. Sehr schön.
Wenn wir nämlich alles irgendwie zum Gut machen und wenn wir zum Beispiel auf die Idee kommen, dass man Boden veräußern kann.
Mhm.
Die Kapitalisten wären eigentlich auch ideal als Politiker, weil die haben eine gute Entscheidungskraft. Ne? Also er geht schon davon aus, dass wer wirtschaftlich erfolgreich ist, kann gut Entscheidungen treffen, weil sonst ist es nicht. Das Problem ist, die haben die falschen Interessen, weil die möchten ja möglichst hohe Gewinne. Aha. Das heißt, sie möchten, dass alle anderen unter Bus liegen.
Ja.
So, ich habe da jetzt in Klammern dann am Ende nur stehen, tja, fuck, ne?
Ja, stimmt. Das Einzige, das Beste, was denen passieren kann, ist, dass sie ohne zu investieren ihre Gewinne vergrößern und das schaffen sie am besten, indem die Arbeiter weniger verdienen, relativ weniger verdienen.
Ja. So, und das Schöne ist, dass er das einfach so hinstellt und wir jetzt feststellen können, ja, diese Betrachtung ist vollkommen richtig und dann wird halt keine Lösung angeboten. Ja, so. Das wäre halt eine Frage für Systemtheoretiker.
Und vor allen Dingen ist es eine Frage tatsächlich an die Politik. So, jetzt macht ja, mal. Ne? Und da fängt dann das Verhandeln an. Darum hast du rechte und linke Parteien, die diese Fragen unterschiedlich beantworten. Ne?
Genau, und das heißt aber auch, dass wir irgendwie hier schon von einem semidemokratischen System ausgehen müssen, denn wir brauchen Repräsentation von allen diesen Gruppen. Und zwar möglichst auf eine halbwegs ausgeglichene Art.
Ja.
So. Im zweiten von den 5 Büchern beschäftigt er sich mit der Frage, warum Kapitalakkumulation für das Wachstum der Wirtschaft wichtig ist. Das Hauptargument ist hier im Endeffekt, wenn du kein Kapital hast, mit dem du die Arbeit bezahlen kannst und dann investieren kannst, kannst du nicht mehr Arbeit produzieren. Er macht da den Zusammenhang zwischen dem Sparen der produktiven Arbeit und der unproduktiven Arbeit. Ja, also die produktive Arbeit fügt irgendwie der Gesellschaft Wert hinzu.
Mhm.
Die unproduktive ist konsumtiv, Verwaltung, Bildung, Verteidigung.
Mhm.
Ja. Er findet das in dem Kapitel negativ, aber das Argument ist rein aus der Sicht, dass es kein langfristiges Wachstum einschränkt.
Ja.
Ja. Also sprich, ich brauche immer mehr produktive Arbeit in einer Gesellschaft oder in einer Volkswirtschaft, als ich unproduktive Arbeit habe. Nirgendwo findet sich das Argument, dass wir die unproduktive Arbeit komplett abschaffen, weil ne, wir haben oben ein großes Argument gemacht, dass der Staat bitte wenig eingreift, aber für die Wohlfahrt sorgt. Also muss es Wohlfahrtsinstitutionen geben,
ja,
die sind aber per se unproduktiv.
Die Wohlfahrt der Gesellschaft ist ja nicht nur die Caritas oder sowas, sondern die Wohlfahrt ist natürlich auch der langfristige Wohlstand einer Gesellschaft, ist da ja mit drin. Und solchen Faden verloren.
Naja, und du kannst es halt zusammenrechnen. Ne? Du kannst halt im Endeffekt sagen, für langfristigen Wohlstand brauche ich Bildung, für langfristigen Wohlstand brauche ich Sicherheit.
Und damit ist das, ich sag mal, moralisch keine konsumtive Ausgabe mehr, sondern das ist eine Investition. Es ist keine Konsumausgaben, sondern es sind Investitionen, die allerdings so langfristig und so träge wirken, dass sie auf den ersten Blick wie Konsumausgaben aussehen. Ist auch wieder eine Frage der Nomenklatur, ist auch wieder eine Frage der Verhandlungen im Parlament letztendlich. Das ist eine politische Frage. Betrachte ich das als rausgeschmissenes Geld oder betrachte ich das als Investition in die Zukunft?
Ja, so, und dann redet er von Sparsamkeit.
Wessen?
Das im Allgemeinen. Also er sagt, Sparsamkeit an sich ist gut, damit der Kapitalstock wachsen kann. Ja. Also sprich, die Idee ist, wir geben ein bisschen weniger Geld aus, damit wir dann mehr Kapital haben. Achtung, dass wir investieren können. Also die Idee des Kapitalstocks, ja, also die Kapitalakkumulation ist immer, dass ich ja, wenn ich eine gewisse Menge an Kapital investiere, die zu mehr Arbeit führt, weil die Arbeit ist der Treiber des Wohlstands. Das heißt, Sparsamkeit hat immer einen Zweck und keinen Selbstzweck. Sage ich jetzt hier einfach so. Holger lacht im Hintergrund und damit ist, wissen wir alle,
wer gemeint ist. Ja.
Richtig. Das ist auch das Interessante. Er sagt, Sparsamkeit ist für Menschen deswegen natürlich. Ja? Verschwendung ist immer so ein impulsives Ding.
Ja.
Wenn du den Lego-Bulli für 200 Euro siehst.
Kostet der echt 200 Euro?
Ich weiß nicht, was das Ding kostet. Ja. Oder Holger das nächste Fahrrad sieht. Ne? Also es ist impulsiv. Langfristig neigen Menschen zum Sparen, laut Adam Smith. Weil natürlich alle sagen, naja, also ich habe doch einen größeren Vorteil davon, wenn ich jetzt irgendwie sparsam lebe. Weil dann habe ich ja Geld für später. Ne? Also er geht davon aus, dass wir irgendwie da vernünftig sind und dass wir Interessen haben.
Inflation hat er noch nicht gesehen. Ne?
Das ist viel zu früh. Und selbst dann, Inflation ist für ihn ein reines Geldproblem, glaube ich.
Mhm.
Es geht ja hier um Wirtschaft. Wie viel Tauschmittel du hast, ist ja egal. Und hier heißt auch, Sparsamkeit heißt nicht unbedingt ansparen, sondern Sparsamkeit heißt halt im Endeffekt nicht übermäßig konsumieren. Aufbau eines Kapitalstocks. Ja. Da gehört also so die Logik, die ich da mitgenommen habe, ist auch, dass es dann darum geht, diesen zu investieren. Ja, also nicht einfach nur Kohle zu haben.
Mhm.
So. Das ist dann auch so sein Argument im dritten Buch. Im dritten Buch von den 5 Büchern geht es um die Frage der Wirtschaftsgeschichte, aus seinem Argument sind die Feudalherren untergegangen, weil sie verschwendungssüchtig waren, aber sich im Endeffekt nicht um ihre nicht in ihre Landstücke investiert haben.
Ja, und ich meine, ne, ja. Also warum hat es dann in England irgendwann eine konstitutionelle Monarchie gegeben? Ne? Weil die anderen gesagt haben, ja klar kannst du Geld haben, aber dafür unterschreibst du jetzt das hier, mein König.
Ja.
Und wann war das? 1066? Nee, wann?
Ja, naja, egal. 1066 war Battle of Hastings.
Ah ja, genau.
Magna Carta Libertatum, das war aber noch nicht das, ist 1215. Bill of Rights ist 16. Jahrhundert irgendwann. Hm. Die kenne ich nicht auswendig, aber ja, also da ist auch sehr viel Politik drin, aber ja. So. In Städten haben wir aber Freiheiten auf einmal, weil der Stadtbürger hatte halt damals Freiheiten. Und damit
Stadtluft macht frei.
Mhm. Ja, genau. So, das heißt also, er guckt in die Stadt, sagt, na guck mal, ich habe jetzt hier meinen Handwerker und dieser Handwerker ist eigentlich unabhängig von Reichen.
Mhm.
Weil der hat ja Kunden. Und er ist nur abhängig von seinen Kunden. Aber gleichzeitig kaufen ja auch die Reichen bei ihm. Also ist das, ja. Also führt das eigentlich dazu, dass die Reichen ihr Monopol verlieren, weil der Handwerker ist ja trotzdem da, weil sie sind nicht die Einzigen, die bei ihm bestellen.
Mhm.
Was also so ein bisschen dazu führt, dass diese Freiheit in den Städten dem Monopol entgegenwirkt.
Mhm.
Und er hat schon ein Problem mit Monopolen, weil er durchaus der Meinung durchaus sieht, dass das dann kein freier Markt ist. Das heißt also, so seine Argumentation historisch ist, wir wollen einfach mehr Freiheit, weil je mehr Kunden ich habe, je mehr Tausch ich machen kann, desto freier bin ich persönlich, aber desto mehr Wohlstand hat auch jeder, weil er hat ja möglichst viele Kontaktpartner außenrum.
Sagt er was zu den Zünften?
Ich finde das scheiße.
Ja, zu Recht, klar. Also, okay, das wollte ich hören. Das wollte ich hören und jetzt könnten wir auch nochmal über das Meisterprivileg in der Bundesrepublik Deutschland sprechen, was letztendlich ja auch ein Zunftgebaren ist.
Naja, also sagen wir es mal so, es gibt bestimmte Meisterbriefe, sind sinnvoll. Ja, und zwar in den Bereichen, wo man sie heutzutage auch wirklich noch braucht, um einen Job zu machen. Weil da geht es nämlich auch um Qualität, also um Ausbildungsqualität.
Ja, ja, das stelle ich gar nicht in Abrede, aber ich glaube, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, als ein derart hermetisches System sich auszudenken, um Qualität zu garantieren. Zum Beispiel. Aber wir schweifen
ja,
wieder ab.
Also ja. Ich frage mich, sagen wir es mal so, es ist eine andere Frage, ob wenn du ein Meisterbetrieb aufmachst, ja, ob es danach zwingend notwendig ist, dass du Briefe bekommst von Leuten, die dir sagen, herzlichen Glückwunsch, sie dürfen jetzt an uns einen bestimmten Geldbetrag überweisen.
Du meinst die Industrie- und Handelskammer?
Ja, und solche, ja, Handwerkskammern.
Handwerkskammer gibt es ja auch. Ne? Ich kenne das nur von der IHK und habe mich auch die Jahre, die ich da bezahlt habe, was glücklicherweise nur wenige Jahre waren, immer gefragt, wozu gebe ich euch eigentlich Geld? Und dann einmal hatte ich eine Frage an die IHK, hab da angerufen und gesagt, ja, wissen wir nicht.
Pfeifen, ey.
Naja, die sichern ja zum Beispiel die Zertifikate. Holger, im Übrigen, weil wir es vorhin hatten, die IHK, ja. das ist so eine semi-staatliche Stelle, die Zertifikate ausstellt, wie du sie haben wolltest.
Naja, die ja sogar noch viel krasser vom Staat geschützt wird. Dabei. Also du kannst ja nicht, wenn du eine Firma hast, also einen Gewerbebetrieb hast, kannst du nicht Mitglied der IHK sein. Das geht nicht.
Ja, die Ausbildungs...
bisschen wie die GEMA.
Ja, ja, deinen Ausbildungsabschluss kriegst du von der IHK in den entsprechenden Bereichen.
Ah, okay, dadurch haben
wir sich legitimiert. Du machst die Berufsschulausbildung. Ja? Die Berufsschulausbildung funktioniert zwar in diesem dualen System mit Berufsschule und Ausbildung, aber die Prüfung nimmt die IHK ab. Die ist komplett unabhängig vom Schulsystem.
Mhm.
Ha, ne? Das ist, ja. Könnte man sich auch mal überlegen, ob das eine gute Idee ist, aber okay. Buch 4. So, wir haben vorhin darüber geredet, dass der Merkantilismus hier seine Abfuhr kriegt. Da sind wir jetzt. In Buch 4 wendet sich nämlich Adam Smith einmal dem Merkantilismus und einmal den Physiokraten zu. Wir machen erst den Merkantilismus fertig und dann reden wir kurz über die Physiokraten. Der Merkantilismus ist im Endeffekt eine reine Ausfuhrwirtschaft.
Ja.
In meinen Notizen dazu steht dahinter WTF. Ja.
Ja.
Was soll das? Ja. So, sein klassischer Kommentar da ist im Übrigen immer, dass doch eine Anhäufung an Gold und Silber nichts bringt. Ja. Sondern die Versorgung von also hat mehrere Argumente. Das erste ist, Reichtum ist nicht Gold und Silber, sondern die Versorgung von Gütern und Dienstleistungen und dafür brauchen wir keinen Außenhandel. Punkt.
Mhm.
Ja. die staatliche Lenkung der Wirtschaft, wie sie Merkantilismus passiert, dass man also wirklich sagt, ihr macht das, ihr macht das, ihr macht das, ne? Das war damals die Idee, ist viel, viel schlechter als eine investorengetriebene Steuerung, die wir in der Marktwirtschaft haben.
Mhm.
Und hier kommt das Zitat mit der unsichtbaren Hand.
Oh, ah.
Ja, der Investor wird von einer unsichtbaren Hand geleitet, um einen Zweck zu erfüllen, den er in keiner Weise beabsichtigt hat. Also sein Argument an der Stelle ist, ich habe einen Investor, der investiert in wahrscheinlich aus einer persönlichen Sicht schlauer als der Staat.
Mhm.
Ja, aber das hat einen positiven Nebeneffekt, von dem er gar nicht weiß, dass der auch existiert.
Mhm.
Weil er hat sein Interesse, er hat sein Gewinnstreben und so weiter. Ja? Aber das ist ja auch dann am Ende irgendwie eine positive Geschichte.
Ja. Ja. Hatten wir doch schon mal. Wo war denn das mit dem Volonté General und so?
Das ist Rousseau. Und
Rousseau.
Das ist komplett anderes.
Okay.
Also beim Volonté General, bei Rousseau geht es darum, dass du spürst, was die richtige politische Entscheidung ist.
Spürst, okay, ja. Also genau das Gegenteil, okay.
Ja, und Adam Smith.
Da spürst du ja gar nicht die Hand, die dich in die richtige Richtung ohrfeigt.
Genau, also bei Adam Smith ist es im Endeffekt so, dass er davon ausgeht, dass wenn alle in einer freien Marktwirtschaft Entscheidungen treffen, diese Entscheidungen dazu führen, dass es Sekundäreffekte gibt, die positiv sind.
Okay.
Und ich glaube, das kann man tatsächlich auch nachvollziehen in der Wirklichkeit.
Ja.
Ja, es gibt erstaunlich viele wirtschaftliche Projekte, die Leute angeleiert haben, weil sie damit reich werden wollten und die gleichzeitig eine gute Idee sind.
BioNTech.
Ist ein super Beispiel.
Ja.
Ja, die haben das jetzt nicht nur aus Nächstenliebe gemacht.
Nö, natürlich nicht.
Ja, hat es uns den Arsch gerettet, um Gottes Willen. Ne? So. Und das dritte ist, Merkantilismus führt zu nationalem Hass und Krieg. Punkt.
Ja, ja. Ja? Unterschreibe ich direkt.
Hm? Ja, ich meine, das hat man dann auch historisch gesehen. Also das ist halt so ein Problem. Ne? Also wenn alle Außenhandel machen, muss ja irgendeiner bezahlen.
Genau.
Und es könnte sein, dass der das nicht lustig findet.
Mhm.
Na? So, die Physiokraten haben eine Bodenwertlogik.
Mhm. Ja? Nie gehört, okay.
Ich habe mir das rausgesucht. Physiokratie geht zurück auf einen François Quesnay.
Ja. Nie gehört, wahrscheinlich, weil sich das alles nicht durchgesetzt hat, aber gucken wir mal.
Es ist schlauer als das andere. Mit der Annahme, nach welcher allein die Natur Werte hervorbringt und somit Grund und Boden der einzige Ursprung von Reichtum und Wohlstand sind. Da sehen wir natürlich, was die Kritik von Adam Smith ist, der sagt, Arbeit ist der Grund.
Ja.
Ja? So, und er sagt dann auch, das Problem mit den Physiokraten ist, dass die dann einseitig nur Landwirtschaft fördern. Ja. Er sieht es natürlich so, dass der Grund der Ort ist, wo die Arbeit stattfindet.
Ja.
Und deswegen ist er wichtig. Er lobt die auch die ganze Zeit. Ja. Aber, also er lobt die eher als die Merkantilisten, wo er sagt, das ist kompletter Käse. Ja. Ne, sondern er sagt dann halt an der Stelle, okay, wir brauchen Arbeit auch an anderen Stellen. Nicht nur Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei. Es geht nicht nur vom Boden aus.
Ach so, aber es geht vom Boden aus, es geht nicht vom Eigentum an Boden aus, weil das wäre ja dann wieder eine Rentiersökonomie, sondern es geht von dem aus, was sich auf dem Boden selbst unmittelbar produzieren lässt.
Genau, also
okay.
Das Interessante,
verstanden.
Also okay. Die Idee ist im Endeffekt, dass alles, was dann produzierendes Gewerbe ist,
ja.
Dass das nur Vorprodukte umformt und keinen Mehrwert herstellt.
Mhm.
Und da würde man dann sagen, also da muss man dann schon eine Kritik ansetzen, weil das ist natürlich totaler Quatsch. Ja. Aber du kannst sehen, warum er die Idee jetzt besser findet als Merkantilismus.
Mhm.
Ja. Und er entwickelt dann ja diese Nationalökonomie im Endeffekt mit diesem Buch unter anderem. Und das ist dann ja das, mit dem wir dann tatsächlich auch weitergegangen sind.
Was trotzdem eine interessante intellektuelles Spiel zu sagen, nee, einzig und allein, was der Bauer macht, verkürzt gerade, einzig und allein, was der Bauer macht, ist produktiv, alles andere ist nicht produktiv.
Genau, also
und der von da aus könnte man mal anfangen, zum Spaß, sich eine Gesellschaft zu überlegen, die so funktioniert und zu gucken, wie würde sie möglicherweise funktionieren und wo wäre sie möglicherweise dysfunktional.
Ja, das können wir dann auf dem Mars machen.
Da wachsen nur Kartoffeln, wie wir seit diesem einen Film wissen.
Ja, aber nur in deinem eigenen Poo.
Genau.
Und was stellen wir fest? Auf Scheiße wächst viel. So. Im fünften Buch geht es ihm tatsächlich um Staatseinnahmen und Ausgaben. Da haben wir ja schon so ein bisschen drüber geredet. Mhm. Also es gibt wichtige Staatsaufgaben, die können nicht privat finanziert werden, Verteidigung, Infrastruktur und so weiter und so fort. Ja. Ihm geht es eigentlich nur um Staatsaufgaben, die jenseits vom Verwaltungsaufwand Kosten haben. Ne? Und es geht auch um Staatsverschuldung dann. Also das Problem ist, der Staat muss irgendwie zahlungsfähig bleiben, also können wir uns nicht zu viel verschulden. Da gibt es in der aktuellen Volkswirtschaft längliche Diskussionen darüber, inwiefern das stimmt oder nicht, auf die ich mich gar nicht erst einlassen werde. Aha. Ja, das ist ein Grabenkampf, da mache ich nicht mit.
Ja.
So, man muss übrigens auch dazu sagen, ne, in der Zeit von Adam Smith gab es noch kein Fiat Money. Das ist ein spezifischer Unterschied hier.
Okay.
Ja.
Gar ne? keins? Also, echt nicht? Wann haben die denn damit angefangen?
Weiß ich nicht, aber das ist noch, du hattest zwischendrin ja diese ganze Goldbindung und so weiter. Es gibt einen Grund, warum die Merkantilisten die ganze Zeit von Gold und Silber reden.
Stimmt.
Ja? So. Also es geht halt, also hier wurde wahrscheinlich noch mit echten Werten gearbeitet, nicht mit, ne? Also Staatsverschuldung ist weitaus weniger ein Problem, wenn es im Endeffekt nur eine Excel-Tabelle rumsteht.
Ja klar, also du meinst nicht mit echten Werten, sondern die Währung damals war tatsächlich knapp. Also ein knapper Stoff.
Aber er sagt, es gibt auch Staatsaufgaben, die haben einfach keinen einfach nur einen Verwaltungsaufwand. Ja? Hm? Und er macht auch Einschränkungen, wie der Staat Dinge einschränken kann. Zum Beispiel kann er die Ausgabe von Papiergeld steuern.
Ja.
Ja? Im Gegensatz zu Silber und Gold hat das keine Wertbindung. Der Staat darf Höchstzinsen festlegen.
Na, selbst wenn du eine Wertbindung, also selbst wenn du das Papiergeld an deinen Goldvorräte bindest, kannst du immer noch die Menge an Papiergeld steuern.
Ja.
Ja, also das, ja.
So, die Beschränkung des Freihandels darf der Staat auch machen, weil es eine Frage der nationalen Sicherheit.
Mhm.
Und was er auch machen soll, ist zum Beispiel Preise als Innovationsanreize ausgeben.
Ja.
Ja. Also es ist schon so, dass er sagt, nee, Moment mal, also das heißt jetzt hier nicht, dass der Staat komplett aus der Wirtschaft draußen ist. Und du hattest ja vorhin gefragt, wie ist das mit Inflation und so, da sind wir genau an der Stelle.
Ja.
Ja, also er darf auch Zinswucher zum Beispiel einschränken oder darf halt die Menge des Papiergelds reduzieren und so weiter. Mhm. Ja, also das sieht er durchaus, dass das eine Staatsaufgabe ist. Ja, so. Ja, abschließend. Das ist halt alles unheimlich optimistisch, was das Menschenbild angeht.
Naja, guck in die Zeit, also Aufbruchsstimmung. Ne?
Ja, ne? So längerfristige Hörer wissen, was ich von solchen Optimisten halte. Naja, ich finde tatsächlich, muss man mal sagen, es ist, ich finde es gar nicht so schlecht.
Ist es auch nicht, also ja, ich ja auch nicht.
Ne?
Prinzipiell bin ich ja sogar liberal.
Ich dachte immer, du seist Kryptokommunist.
Ja, liberaler Kryptokommunist.
Okay.
Auch besser als kryptoliberaler Kommunist.
Wie funktioniert, naja.
Ich weiß es nicht, ich habe das nur so gesagt, um intelligent zu klingen.
Also, er hatte relativ viel Vertrauen in die Funktionsfähigkeit gesellschaftlicher Mechanismen.
Mhm.
Ich habe da dann hingeschrieben, also ich habe da durchaus selber auch Optimismus, ich bin aber ein Fan von Sanktionen. Ja.
Ja.
Also sprich, wenn Leute sich nicht an die Regeln halten, sollte man ihnen auch auf die Füße treten und das kommt jetzt hier in dieser Theorie zumindest zu kurz. Aber ist ja okay.
Wahrscheinlich muss das auch zu kurz kommen. Ne? Also ich habe ja so eine meiner Arbeitshypothesen ist ja, dass der Kapitalismus in seiner Ausprägung, wie wir ihn hier überleben ist auch schön, wie wir ihn hier erleben oder die Marktwirtschaft in ihrer Ausprägung, wie wir sie hier erleben, im Wesentlichen von Psychopathen gesteuert wird, die versehentlich oder vielleicht sogar einige absichtlich rausgefunden haben, wie die Unzulänglichkeiten des menschlichen Gehirns zu ihrem Vorteil ausgenutzt werden können. So, und das ist ein psychologisches Argument und die Psychologie, aus der du dieses Argument drehen kannst, wenn du besonders kreativ oder besonders irre bist, ich weiß es nicht, aber die Psychologie, die gibt es halt erst seit Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert. Das konnte Smith noch nicht denken, vermute ich mal. Ich glaube, Smith konnte noch nicht denken, dass es den Vorstandsvorsitzenden, den Kapitalisten gibt, der einen Gefallen daran findet, andere auszubeuten und dann auch noch einen Weg gefunden hat, den Ausgebeuteten die Ausbeutung schmackhaft zu machen.
Da sind wir lustigerweise beim Ende des Textes auch.
Oh.
Eine entscheidende Frage der Rezeptionsgeschichte von Adam Smith ist, unter welchen Bedingungen findet der Wettbewerb, leistet der Wettbewerb das, was er laut Smith leisten soll?
Mhm.
Und da gibt es halt dann Kritik einmal von Marx, der sagt, naja, Ausbeutung. Mhm. Ja, und die moderne soziale Marktwirtschaft ist natürlich dann auch, wie viel soziale Ungleichheit leisten wir uns in so einem freien Markt? Ja, oder können wir zulassen, bevor es kippt? Ja, ich würde sagen, also das psychologische Argument, das würde ich gar nicht so mitgehen. Ich meine, ich bin ja eher der Gesellschaftswissenschaftler.
Mhm.
Ich glaube, die Wirkmächtigkeit von Erzählungen ist unheimlich hoch. Also wenn ich mir so angucke.
Das ist ja eine der Unzulänglichkeiten unseres Hirns. Warum gehen die Leute immer wieder auf Verschwörungstheorien, auf Pseudomedizin, Pseudowissenschaft? Wir fallen alle immer und immer wieder drauf rein. Das heißt, es muss nur irgendeiner kommen, der eine so plausible Geschichte erzählt, dass möglichst alle sie glauben und schon ist er der Chef.
Ja, aber das ist moderne Psychologie und Milgram hat auch bewiesen, dass es 28% der Leute gibt, die daneben stehen und das nicht tun.
Mhm.
So, ne? Also so einfach ist es dann nun auch.
Oder die
nicht.
Gründen dann Genossenschaften.
In die sie keine Leute reinlassen. So. Aber das ist, ja, also ich glaube, es ist ein bisschen komplizierter und sagen wir es mal so, Elitenbildung in Deutschland und in der Politik im Allgemeinen hat vielleicht tatsächlich ein Problem in seiner Struktur.
Mhm.
Ja, nämlich, dass die, und da sind wir eigentlich wieder bei Adam Smith, dass die Interessen und Anreize, das zu machen, ja, also Politiker zu sein oder Politikerin, doch komplett disjunkt dann von der Aufgabe und so weiter sind.
Mhm.
Und das ist schwierig. Es wäre, glaube ich, an vielen Stellen besser, wenn man da dafür sorgen würde, dass im Endeffekt sich das so ein bisschen mehr aligned. Ja?
Ja.
Und das ist, was mir immer auffällt bei solchen großen Fragestellungen ist, das sind so Probleme, die hat man in Klassenräumen. Ja, Also es gibt so schöne sozialpädagogische Probleme, die du halt dann so kennst als Lehrkraft, ne, und so oder als sozialarbeitende Person, wo du dir so denkst, ja, wenn wir andere Teile der Gesellschaft auch so gestalten,
mhm,
dann funktioniert das. Also es ist ja eine der Standardideen, wie zum Beispiel du in der Schule Leute dazu kriegst, Dinge zu tun, ist durchaus, dass du ihre Interessen, von denen du weißt, dass es ihre wahren Interessen sind,
ja,
mit deinen Interessen aligns. Also ja, das große Beispiel im Schulsystem ist, jetzt gerade an meiner Schulart, ja, kommt ja niemand wegen der Bildung. Ja?
kommen nur alle wegen dem Abschluss. Ja.
Natürlich.
Ja, klar.
Also es, ja, geht klar. Doch niemand, es geht doch niemand ein Dreivierteljahr in die Berufsoberschule, ja, weil er sich denkt,
da lerne ich noch was.
Ja. Boah, das tue ich mir jetzt an. Ich werde jetzt ein Dreivierteljahr so richtig gequält. Ja. So richtig gequält. Das Sachen, die mir auch vorher, ja, damit ich danach ein Fachabitur habe. Aber das Fachabitur, das ist es nicht.
Das ist mir nicht wichtig, genau.
Nee,
ich gehe danach trotzdem ungelernt zu Audi ans Band.
Ja, die Erfahrung ist es. Die Erfahrung ist es, die ich danach auch mit meinem Therapeuten nochmal besprechen muss. Ja, genau, das ist. Komm, ne? Es sagt doch kein Elternteil zu seinem Kind in der vierten Klasse.
Ah, die Vorstellung.
Martina, du bist genug, wenn du auf die Mittelschule gehst. Ja, ich weiß, du hast die Noten fürs Gymnasium, aber komm.
Hör auf
wenn
jetzt.
Du das fühlst. Ja. So, passiert
super.
Ja nicht. So.
Nee.
So, die Person an der Berufsoberschule, die kommt dann jetzt, zum Zeitpunkt der Aufnahme sind bei mir gerade Ferien, ja, die kommt dann nächste Woche bei mir durch die Tür.
Ja.
Was sage ich zu der? Guten Tag, willkommen bei uns. Sie wollen ein Fachabitur. Ich bin Ihre Englischlehrkraft. Stellen Sie sich einfach vor, ich habe hier so einen brennenden Reifen, der nennt sich Fachabitur. Und wir üben jetzt bis zum Ende des Schuljahres, wie Sie hier durchspringen.
Genau.
Ja, damit ich Ihnen am Ende Ihr Fachabitur geben kann.
In SchülerInnen-Sprech heißt das übrigens, ist das prüfungsrelevant?
Ja, und die Antwort ist zum Glück das ganze Schuljahr. Ja,
oh Gott.
Aber die Man muss halt komplett realistisch sein. Natürlich lernen die Leute nebenbei auch ein bisschen Englisch. Ja, so ist es nicht.
Ja, aber da könntest du sie auch irgendwie wahrscheinlich 2 Monate Netflix gucken lassen mit Untertiteln, dann hätten sie das auch, oder?
Ja, das Problem ist, die 2 Jahre Netflix helfen dir halt nicht dabei, oder die 2 Monate Netflix helfen dir nicht dabei, einen guten Aufsatz zu schreiben.
Ja, okay.
Also sprich, du hast ja einen unheimlich spezifischen Ring, durch den du springst.
Ja,
du musst dann auch dazu sagen, also das, was wir da so machen, ist halt so, ja, ich werde da auch immer gefragt, ja, ist denn das sinnvoll und so. Ich sage, natürlich, wissen Sie, die Standardaufgabe im Fachabitur in Bayern ist, Sie kriegen 3 Quellen, einen Text, ein Bild und eine Statistik zum Beispiel, und dazu schreiben Sie nach Vorgabe einen Aufsatz. Das ist komplett realistisch. Das werden Sie später im Leben die ganze Zeit haben. Da wird Ihr Chef durch die Tür kommen, insbesondere wenn Sie einen Bachelor in irgendwas haben. Ja, kommt dann Ihr Chef durch die Tür und sagt, hallo Herr Schmidt, Frau Schmittin, ja, sonst wer, ja, komm, guten Tag. Ich habe Ihnen hier aus dem Internet 3 Quellen ausgesucht. Schreiben Sie sich mal 300 Wörter zu diesem Thema einen Aufsatz. Komplett realistische Arbeitsstellung.
Na, ist das ja nicht die Arbeit, die Analysten machen?
Nee, die suchen die Quellen selbst.
Ja? Ach so, ja.
Also die Aufgabe ist halt komplett fake. Also das ist auch total toll. Das hatte jetzt vor ein paar Jahren, gab es da noch so eine Situation, da haben sie dann immer Situation irgendwie drüber geschrieben. Ja, you are an intern in International Student Newspaper. You have been tasked with writing a text, ja, Titelzeile. Und dann haben wir alle schon gesagt, also komm Leute, lass es einfach weg. Es ist gelogen, ja. Die Schüler, und sie haben es aber weggelassen mit dem Argument, es hat die Schülerinnen und Schüler verwirrt. Ja. Weil die echte Angabe ist, ihr sitzt in einem Fachabitur, schreibt einen sinnlosen Aufsatz mit diesen 3 Materialien, so wie der Herr Brandt euch das gesagt hat.
Mit Adam Smith hat das nicht mehr viel zu tun gerade, oder? Aber das ist ein schöner Comic Relief am Ende dieser.
Ja, doch, interessanterweise schon, weil wir kommen jetzt wieder darauf zurück. Das heißt, okay, das Interesse der Leute vereinigt sich ja.
Ja.
Am Ende können die tatsächlich einen relativ guten englischen Text schreiben. Halt mit der sinnlosen Zielrechnung, aber der Skill ist vorhanden.
Mhm.
So, und warum tun sie sich das an? Kommt halt keiner zu mir an die Schule und sagt, boah, ich bin nur an die Boss gegangen, damit ich mal so richtig geil mit Theory-Based Writing lerne. Ja. Nee, also das ist auch in anderen Fächern so, ja. Es geht doch niemand zu uns an die Schule und sagt, wissen Sie, also in der Realschule habe ich schon immer von Infinitesimalrechnungen geträumt und jetzt im Laufe meines Abiturs denke ich mir, ja, Menschen, die sich für Mathematik interessieren, werden das auch so tun. Ja, aber wenn wir Menschen für Mathematik interessieren wollen auf eine bestimmte Art, dann ist es doch gut, wenn ihr Interesse ist, dass sie von uns was dafür kriegen. Dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat, ist vollkommen okay. So, und das ist aber so eine pädagogische Sache, ne? Also wie kriege ich jetzt Leute zum Beispiel auch in die Politik? Ja, dann muss man mal ein Anreizsystem schaffen. Ja. Und das ist wirklich, ne? Das ist eigentlich das, was Adam Smith auch für die komplette Volkswirtschaft sagt. Ein Anreizsystem schaffen, bei dem sich Leute dazu entscheiden, ja, das tue ich mir an. Und stattdessen haben wir in Deutschland eigentlich ein politisches System, wo Eliten über Parteien gebildet werden. Und primär die Leute in die Politik kommen.
Die Querulanten.
Nee, es bleiben primär die Leute übrig, die nicht gesagt haben, den Scheiß tue ich mir nicht mehr an.
Ja.
Ja,
und naja, das höre ich ja auch schon seit vielen, vielen Jahren. Am Ende werden als Delegierte gewählt diejenigen, die das stärkste Sitzfleisch haben. Die am Ende dieses ewig langweiligen Gelabers im Ortsverein noch da sitzen, die kommen eins weiter.
Und das korreliert ja dann umgekehrt, ne, mit Idealismus. Das kann man sich immer überlegen, ob man so viele idealistische Politiker haben möchte, insbesondere was wir so auch hier.
Ist das Idealismus haben. Oder ist das ist nicht Idealismus? Idealismus wäre trotzdem sitzen zu bleiben. Das sind aber nicht die trotzdem sitzen bleiben, sondern irgendwas anderes ist da. Sonst hätten wir andere PolitikerInnen.
Ja, nee, das Problem mit den Idealisten ist, die wollen was bewegen.
Ja.
So, und wenn du was bewegen willst, ist das Schlimmste, was ich dir antun kann, zu sagen, ja, willkommen im Ortsverein, wir machen jetzt hier erstmal das Protokoll. So, hat noch jemand eine Eingabe?
Frau Umweltkarneval, ja.
Ja, genau, also das Schlimmste, was du so jemandem antun kannst, ist, dass du dann am Ende von so einer Sitzung sagst, ja, wir kommen zum Tagesordnungspunkt Sonstiges und jeder weiß, es melden sich mindestens 5 Leute mit Petitessen. Ich kenne das von Serverkonferenzen, da gibt es den Tagesordnungspunkt auch.
Ich kenne das von Eigentümerversammlungen. Das scheint überall, wo Vereinsmeierei betrieben wird, geht das so und es geht nie gut.
So, und es ist halt für Menschen, die einen Drive haben,
ja.
ist das die beste Möglichkeit, die alle so richtig auszubremsen? Ja. Und da bleiben halt eigentlich nur so Leute sitzen. So, und du müsstest halt ein Anreizsystem schaffen, bei dem das anders läuft. Also wo dann halt gesagt wird, okay, ja. Also wenn du mich jetzt hier so am Ende einer komplett politikphilosophischen Sendung fragen würdest, wäre wahrscheinlich meine Antwort, man könnte sich halt mal überlegen, ob man zur Bundestagswahl offene Listen stellt.
Ja, wo man dann aber halt sagt, das geht nicht, weil das stellt die Ordnung auf den Kopf und das will hier niemand.
Nicht. Nein, das tut's überhaupt nicht. Ich bin Politiklehrer, ich weiß sowas. Mhm. Also es gibt ja keinen Grund im Endeffekt, nicht eine offene Liste bei der Bundestagswahl anmelden zu können. Also ist mir keiner bekannt. Ja, und wenn du kannst eine Partei machen, kannst du als Partei deine Liste öffnen.
Ach so, ja, okay. Das heißt, ich könnte hingehen, könnte sagen, liebe, weiß ich nicht, Volt, ich würde gerne auf eurer Liste kandidieren für den
Europäischen Parlament. Genau, Parteimitglied.
Bitte?
Bist halt nicht Parteimitglied.
Ja.
Und beim Europäischen Parlament gab es ja genau diese Idee. Mhm. Ne? Also beim Europäischen Parlament war ja die Frage, was machen wir denn jetzt eigentlich mit den ganzen Plätzen, die früher von solchen schlimmen Menschen wie Nigel Farage besetzt wurden?
Stimmt.
Ja? Und da war die Idee, dass man tatsächlich eine offene europäische Liste macht. Ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist. Wahrscheinlich nichts.
Keine Ahnung.
Weil jeder seine Pfründe gesichert hat.
Ja, ja, eben, das meine ich mit Ordnung auf den Kopf stellen. Das will
ja
keiner.
Das ist ja. Also, da bin ich dann ganz bei Max Weber. Politik ist das Bohren dicker Bretter.
Ja.
Ja, also das kannst du halt dir dann immer überlegen, wie lange das alles dauert. Aber ja, also das geht schon, die Incentives etwas in die Gegenrichtung zu machen. Und ich meine, es gibt ja auch positive Beispiele. Ja, wir haben ja aktuell durchaus Politiker, wo man sich fragt, warum tun die sich das an?
Du meinst sowas wie Habeck?
Ja. Hm? Ja. Stell dir mal vor, du müsstest jede Woche in dem Kabinettssaal sitzen.
Och, das wäre vielleicht relativ witzig, eng. Da könnte ich dann endlich mal meine alte Podcast-Idee Holger schnauzt an verwirklichen und würde damit vielleicht auch noch die ein oder andere Mark verdienen, weil kann man ja schön Werbung drumherum schalten von irgendwelchen Rüstungsfirmen oder sowas.
Ach Gott.
Wir fahren ja, genau, mal wieder aus. Mal ich fasse jetzt einfach mal zusammen.
Im liberalen Sinne heißt liberal nicht nur liberal.
Und sage vielen Dank, Thomas Brandt.
Tschüss.
Tschüss und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.